Chanuk, ein Buch von Andreas Johannes Schotterer, gelesen vom Autor. Taurin. Wasser. Nicht Wasser, wie Ozeane, die ihre Wellen gegen Felsufer donnern, dass es nur so eine Freude ist und man meinen könnte, Erdbeben würden an den Küsten rütteln. Auch nicht Wasser, wie in den wilden Bächen, die sich durch die Berge furchen, mit rauschendem Spaß über Abhänge springen und in brausenden Wasserfällen ihre Gischt versprühen, so dass die Sonne bunte Regenbögen in ihre spritzenden Nebelleinwände malen kann. Nicht Wasser, wie in ruhigen Teichen, die nichts stört, in denen sich grüne Wunderbäume spiegeln und nur manchmal ein springendes Fischlein Kreise auf die glatte Oberfläche wirft. Kreise, die sich dann einer nach dem anderen in geordneter Manier gegen das Ufer ausbreiten, sich zurückwerfen lassen, um in sich verlaufend der Stille wieder Raum zu bieten. Nein, Wasser eher so, wie es in Wattewolken vorkommt, derart fein, dass es in der Luft schweben kann. Minitropfen, die fliegen können, so leicht sind sie. Doch bald schon ein wenig größer, dann schon ein wenig schwerer, so dass er sich auf einem grünen Blatt der großen Eiche mitten im Wald bequem niederlassen können. Zuerst hatten sie sich fliegend zusammengefunden, um dann gemeinsam nach der durchtanzten Nacht am Morgen auf diesem Blatt zu ruhen. Die Sonne sandte schon ihre ersten Strahlen durch den Wald, der begann seine Morgengerüche dem Tag zu schenken. Das Drohende der Nacht verkroch sich. Lichterbahnen durchzogen das Grün, in denen jeder winzige Wassertropfen in tausend Farben glitzerte. So war es nur verständlich, dass diese klitzekleinen Tröpfchen nun gar keine Ruhe fanden, sondern sich drehten und wandten, um immer neue Farbmosaike zu spiegeln. Dabei geschah es natürlich, dass sie sich da und dort berührten. Und wer Wasser kennt, weiß bereits, was dann passiert. Kaum drehte sich so ein Tropfen, um noch mehr Blau oder Sonnengold oder das Blattgrün unter sich glitzern zu lassen, stieß er schon auf einen zweiten und bling, da waren es nicht mehr zwei, sondern ein doppelt so großer. Und blub, da wurde das nächste Tröpfchen angeschubst und aufgenommen. Dazu kam, dass Spätkommer aus der Luft ihren Morgennebelglanz beendend, sich auch im Grün des Blattes niederließen, so dass es langsam richtig eng wurde. Die Vereinigung, zuerst fremd, dann doch interessant, schon verlockend, bald verführerisch, wurde nun zum Rausch. Immer größere Tropfen entstanden, schon würde man einzelne mit bloßen Augen sehen können. Bling, schon wieder zwei vereint. So dauerte es gar nicht lange, dass es dem Wasser möglich war, als richtige Tropfen auf dem Blatt zu sitzen und glasrund den Wald in die Luft hineinzuspiegeln. Als solcher Tropfen war es nun auch möglich zu rollen. Und das ist erst ein Spaß, dem Fliegen ähnlich und doch völlig anders. Erst vorsichtig, bling, noch ein Tropfen, dann etwas schneller, weil größer, bling, blub, schwuppdiwupp, ging es rollend in die Blattmitte. Der rollende Spaß steckte andere an, so dass es bald alle ausprobieren wollten. So, blub, traf man sich in der Mitte des Blattes, um zum ersten echten See zu werden. Natürlich Minisee. Aber doch schon viel größer als bislang jemals vorstellbar. Die Tropfen selbst trugen natürlich tief in sich das Wissen verborgen, dass es noch viel größer ging, weil sie ja wussten, dass sie aus großen Gewässern stammten. So wie Seen oder Ozeanen. Zumindest wird behauptet, dass Wasser ein Gedächtnis hätte. Gefragt hatte es aber noch niemand. Der kleine See wurde größer, somit schwerer, weshalb das Blatt langsam nachgab. Also dauerte es nicht lange, bis das Blatt seinen See frei gab, auf den Weg schickte. Obwohl er ja schon Zeiten auf der Reise war, nicht als See in seinem jungen Sein, aber doch in seinen Einzelheiten, die eben auch er waren, jedoch jetzt ganz neu, unteilbar er sind. Eine Reise, die bereits war, immer ist und gerade erst beginnen sollte. der Beginn eines Lebenskreises, wo doch ein Zyklus gar keinen und gleichzeitig unendlich viele Anfänge sein eigen nennt. Das war erst recht ein Spaß, wieder im Flug, wieder durch die Luft, jetzt größer, vom Flugwind verformt, gar zerrissen, immer schneller, vorbei an anderen Blättern, am Stamm entlang, knapp konnte eine Fliege noch ausweichen, platsch auf das nächste Blatt, wieder vereint, wieder in einer Rutschflugpartie von Blatt zu Blatt, pitsch, patsch, flutsch, flatsch, in tausend kleine Tropfen zerstob unser Flugsee nun, als er auf Putznase explodierte. Grummelte Putt, öffnete ein Auge, um auf seine Nase zu schielen, die auch einen guten Morgen, wollte er sagen, obwohl er nicht wusste, zu wem, kam aber auch gar nicht so weit, denn der nächste Flugsee flatschte ihm genau ins offene Auge. Gleich gefolgt von einem weiteren. Morgendusche. So war es einfach an einem Frühlingsmorgen im Wald. Wer ein klein wenig liegen blieb und nicht gleich mit oder besser noch etwas vor der Morgensonne aufstehen wollte, musste dafür sorgen, ein Dach über den Kopf zu haben. Mochte er nicht munter getropft, gleichsam aus den Traumreisen, in denen sich die Tropfen des Bewusstseins frei bewegen konnten, herausgesogen, in jähem Sammeln, damit erwachen, in die erste Reise des Tages entsandt werden. Putt aber liebte es, auf Ästen im Baum die Waldnachtluft zu genießen. So schlief er am liebsten dort, wo die Blätter am Abend im Wind wiegend zum Schlaf einluden. Da nahm er den kleinen Wegdienst des Morgentaus gern in Kauf. So konnte er auch gleich genießen, wie die Morgensonne mit ihren Strahlen helle Streifen durch den Wald zauberte, die grün und sonnengold im Tau um die Wette glänzten. Um diese Zeit roch der Wald auf eine einzigartige Weise frisch und klang unvergleichlich neu. So als wollte der Tag mit seiner wundervollen Neuheit und Unschuld einen jeden in sein Abenteuer ziehen, ganz gleich, welcher Preis dann am Abend zu zahlen sein würde. Putz setzte sich also auf, schüttelte auch das nass von sich, das sich während der Nacht auf ihn gelegt hatte, kletterte zum Stamm, um sich so zu richten, dass ein breiter Sonnenstrahl ihn wärmen, trocknen und in wohlige Morgengedanken wickeln konnte, mit denen er seinen Träumen nachspürte, die diese Nacht wohl besonders spannend gewesen waren. Denn da war dieses Haus, das Reh, als die Tür aufging, und dann? Ja, was war da? Eine Ahnung, ein Gespür für das, was kommen würde? Und schon ist der Traum wieder entflogen, lässt sich beim besten Willen nicht mehr greifen. Aber da war noch die Geschichte mit dem Wurzeltiger, der lossprang, nach seiner Beute griff, sich über dem Wasserfall auflöste. Dann war auch dieser Traum in die Nacht zurückgekehrt zu seinen finsteren Freunden, nachdem er Putt noch einmal den gleichen Schauer über den Rücken gelegt hatte wie im Schlaf. Solche Bilder überraschten Putt. War doch sein Leben genauso wie seine Träume von Ruhe und Harmonie geprägt. Ein scheues Reh vor einem Haus, ein Wurzeltiger auf Beutefang, woher kamen solche beunruhigenden, unklaren Ideen wohl? So saß Putt in der Sonne, seinen Träumen nachhängend, während er langsam trocknete, und das Gefühl, was da alles war und auf ihm zukommen könnte, verließ ihn wie die Kühle der Nacht, bevor es noch als Gedanke Form angenommen hatte. Er dankte seinem Schöpfer, es war ein guter Morgen. Etwas Neues war im Putt geweckt. Heute würde er sich etwas vornehmen, vielleicht sogar etwas Besonderes. Zuerst aber musste gefrühstückt werden. Putt griff in seine linke Manteltasche, da waren zwei Nüsse, in der Brusttasche noch ein scharfes Zwirbelkraut, in seiner rechten Manteltasche sollte ein Traubenapfel sein, mit seinem leichten Zimtgeschmack. Putt griff hinein, oje, er tatschte in warmes Mus. Er musste sich in der Nacht wohl so gedreht haben, dass er auf den Traubenapfel zu liegen gekommen war. Jetzt konnte er sich nur noch die klebrigen, süßen Finger ablecken, die Nüsse dazu essen und den Morgensnack mit dem Zwirbelkraut beschließen, um einen scharfen Zwiebelgeschmack im Mund zu halten. Putt liebte süß-scharf. Etwas Morgentau von den Blättern geschlürft, fertig war der erste Vorgeschmack, der ihn nun zu weiteren Entscheidungen führen konnte. Orangennüsse mit Senfkräutern, Stinkmorcheln mit Honigwaben, Sausebeeren mit Knallwurz, Hüpfballen mit scharfen Hängebananen im Baumharz gerollt oder doch lieber ein großes Frühstück im tiefen Baum? Allein zu sitzen und sich all diese Möglichkeiten durch den Kopf gehen zu lassen, ließ ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. So meldete sich sein Magen bald lautstark fordernd, dass Butt nun endlich zur Tat schreiten solle. Also gewöhnte sich Butt langsam an die Gedanken, seinen Sonnenplatz aufzugeben, um den Tag zu beginnen. Gedacht, getan. Schneller, als das für seinesgleichen üblich war, erhob er sich, streckte sich, reckte sich, fühlte, ob seine Nase nun auch getrocknet war und schwebte ein wenig vom Baumstamm weg, in dessen Moos sich sein Rücken eingedrückt hatte. Tausend kleine Moosblätter streckten sich wieder an ihren Platz, so dass bald nichts mehr auf Butts Verweilen hindeutete. Butt war sich immer noch nicht sicher, was er essen wollte, aber ein großes Frühstück im tiefen Baum war ein verlockender Gedanke. Also machte er sich auf den Weg, schwebte vorsichtig aus der Baumkrone seiner Schlafeiche heraus, um nicht einen Tauregen auszulösen, er hatte ja schon geduscht, und sobald er frei aus der Krone heraus war, legte er sich waagrecht in die Luft, um loszusausen. Vorbei am Eichhörnchenbau, im nächsten Baum, wo die blauen Eichhörnchenkinder am Ast herumtollten, einmal um den weißen Uhu, der sich eigentlich schon zum Schlafen festgekrallt hatte. Dabei färbte sich Butt für Sekunden ganz weiß, hinauf weit über das Blätterdach des großen Waldes, um schnell einen Doppellooping mit Schraubenkamikaze-Sturzflug und Flatteruhren hinzulegen und dann in voller Geschwindigkeit zwischen den Baumstämmen Slalom durch in Richtung tiefer Baum. Der tiefe Baum stand fast im Zentrum des großen Waldes, wenn es so etwas wie ein Zentrum gab, denn der Wald hatte eigentlich kein richtiges Ende, er ging immer weiter und wo kein Ende, da auch keine Mitte. Jedenfalls dachte sich Butt die Lichtung als das Zentrum des Waldes, in deren Mitte der tiefe Baum in den Himmel ragte. Es war ein sehr hoher Baum mit vielen Stämmen und vielen Kammern, der seine Wurzeln tief in den Boden gegraben hatte. Genauso wie sich inmitten der Stämme Raum bot, den man genießen konnte, hatte sich in der Mitte der Wurzeln, in die Tiefe des Waldbodens hinein, ein innerer, weiter Raum gebildet. Eigentlich waren es viele Räume, Hallen, Zimmer, Terrassen, Balkone, Säle und Wohnungen. Der Baum war so mächtig, dass jeder einen Platz für sich finden konnte, so wie es ihm momentan gefiel. Manche wohnten in kleinen, gemütlichen Zimmerchen, manche hatten lieber große, hohe Räume, in denen die Stimmen hallten, manche hatten sich als Familien niedergelassen und verwendeten mehrere Zimmer, andere lebten allein und wieder andere in Gruppen. Es gab so viele Möglichkeiten, dass immer Räume leer standen, sich also jeder Bewohner nach Geschmack oder Situation verändern und einrichten konnte. Die meiste Zeit waren aber alle draußen unterwegs oder nutzten die vielen Plätze in der Baumkrone. Die Wohnungen in der Tiefe waren zwar sehr gemütlich, aber eigentlich nur dazu da, um Schutz vor Gewittern oder einem der seltenen Winterstürme zu bieten, wenn die Krone ungemütlich wurde. Auch wurden persönliche Dinge wie Kunstwerke, Musikinstrumente, spezielle Werkzeuge oder Lieblingsgeschirr darin aufgehoben. Auch wenn man sich ein Buch aus der riesigen Bibliothek geliehen hatte, das man zwischendurch wohin legen wollte oder sonstige Sachen, auf die man eben Lust hatte, waren eigene Räume recht sinnvoll. Generell war das Interesse, etwas für sich zu haben, aber nicht besonders ausgeprägt, weil ja für alles, was man tat, das eine oder andere Gerät das Ideale war und es völlig unpraktisch gewesen wäre, hunderte von idealen Werkzeugen zu haben, die man dann nur einmal im Jahr bräuchte. So gab es von allem ein oder zwei, von manchen 100 Stück oder mehr und man nahm sich, was nötig war. Sollten wirklich einmal alle Geräte, Bücher, Trampoline oder Karustassen von anderen verwendet werden, war es ganz einfach, sich ein neues zu machen. Weit unten, im tiefen Baum zentral gelegen, gab es eine einzige Halle, die einen fixen Zweck hatte, die Versammlungshalle. Dort traf man sich zu Festen, Vorträgen oder Aufführungen. Manchmal wurden auch allgemeine Versammlungen einberufen oder man traf sich zum Informationsaustausch in dieser Halle, was aber nicht so oft vorkam, da normalerweise sowieso jeder alles wusste. Putt flog also zum tiefen Baum, weil es dort auch eine ganz besondere Frühstücksküche gab. Was in der alles zu bestellen war, überstieg selbst Putts Vorstellungsvermögen, trotz seiner großartigen Fähigkeit zu träumen. Aber Fritz, der Küchenbetreiber, liebte das erste Essen des Tages. Seine Fantasie in Sachen Frühstück war der Putz weit überlegen. Niemand konnte da Fritz das Wasser reichen, weshalb er auch ordentlich Kundschaft hatte. Kaum bekam jemand während des Schmausens eine neue Ahnung davon, was noch köstlich sein konnte, Fritz' Frühstücke waren unglaublich inspirierend, so wurde diese von Fritz auch schon verwirklicht, sodass die neue Idee auch gleich gekostet werden konnte. Putt flog also in die Krone des tiefen Baumes und dann zwischen den Stämmen in die Tiefe. Je tiefer er kam, desto mehr übernahmen die fluoreszierenden Wurzelpilze, die überall im Baum wuchsen, die Aufgabe der Beleuchtung, sodass der ganze Innenbaum in ein warmes Licht getaucht war, das Aroma des Baumes, sein herrlich unaufdringlich beruhigender Geruch, alles erfüllte. Im tiefen Baum wurde vorsichtig geflogen, eigentlich mehr geschwebt. Einerseits musste man aufpassen, weil so viele unterwegs waren, andererseits durfte man auch nicht vergessen, höflich zu grüßen, zu winken und zu strahlen, sodass jeder etwas von der frohen Stimmung des anderen mitbekam. Hunderte sanfte Stimmen erfüllten den Baum. Vor Fritz' Frühstücksküche angekommen, hatte Putt Glück. Fritz war da, die Küche offen. Es kam nämlich auch vor, dass Fritz Lust auf etwas anderes hatte, als in seiner Küche zu sein, und meistens war er, wenn er einmal nicht da war, damit beschäftigt, im Wald neue Köstlichkeiten zu finden. Man konnte dann jedenfalls auf eine neue Besonderheit hoffen, musste sich aber gedulden. Putt staunte heute genauso wie beim ersten Mal, als er die Frühstücksküche von Fritz betrat. Birnenpilze auf Rehohrenschmalz gebacken, in Grüngrießteig gerollt, frittiert, übergossen mit Schokosirup und gehackten Springnüssen, war nur eines der Gerichte, das auf den Wandtafeln angeboten wurde. Jede der 23 Tafeln zeigte 5 bis 6 Gerichte pro Seite. Durch Augenzwinkern war es möglich, eine neue Seite auf der Tafel entstehen zu lassen. Und so konnte man auf jeder Tafel weiterblättern und um die 60 Seiten abrufen. Bei dieser Fülle war es also kaum möglich zu begreifen, welche Gerichte man idealerweise zum Frühstück kombinieren konnte. Es war möglich, auf den Tafeln nachzulesen, was es gab. Für eine Bestellung waren sie nicht wirklich zu gebrauchen. Die Sache lief ja auch ganz anders. Putt ging in die Küche und wartete, bis Fritz, der gerade mit Potzig in ein Gespräch, natürlich ein Frühstücksgespräch, vertieft war, fertig diskutiert hatte und ging dann zu Fritz. Fritz lächelte ihn an. Seine freundlichen Augen musterten Putt von oben bis unten, worauf er sagte: »Ah, guten Morgen, Putt. Also eine schöne, ruhige Baumnacht mit Taudusche, Sonnentrocknung und, oh, bereits einem Rest Traubenapfel? Ah, mit Zwirbelkraut und Rotnüssen. Du kleiner Feinschmecker. Ein wurzeltiger Traum, ein Wasserfall, ein... Was ist das?« Putt öffnete noch ein wenig mehr seine Gedanken. »Ah, ein kleines Reh. Dann noch ein Doppellooping mit Schraubenkamikaze zur Magenvorbereitung, die Begegnung mit blauen Eichhörnchen und einem weißen U. Na dann scheint dich ja einiges zu erwarten. Ich empfehle dir zuerst einmal eine Scheibe Vollkorn-Pinusbrot. Überschraubt mit Blaubeerblume auf Schlag, scharfe Tigernüsse und Blumenzahncreme, Kratzfatzkäse mit Honigtrauben, Knusperpilze mit Zwiebelcreme, als Abschluss eine Gelbbeere. Ja, das passt. Zum Trinken. Putt meinte, er wäre heute noch etwas unschlüssig, wie er den Tag verbringen sollte. Na dann, einen Wiesenblumentee, beschloss Fritz. Butt bedankte sich, denn er wusste, dass er sich auf Friss Diagnose verlassen konnte, setzte sich an den Tisch und wartete auf sein Frühstück. So hatte er Zeit, sich etwas umzusehen. Die Tische und Stühle waren alle aus dem Baum herausgewachsen. Gezogene Wurzeln, welche schon lange, bevor Butt durch den tiefen Baum schwebte, gezogen wurden. Sie stammten aus einer Zeit, von der nur noch die Bücher berichteten und in die kaum noch jemand reiste. Die Zeit, als alles begann. Butt selbst kannte diesen Ort nur als Friss Frühstücksküche und das war schon ziemlich lange, eigentlich ziemlich sehr lange. Die Anrichte, die Fenster zum Zentrum des Baumes hin, das ruhige Licht im Inneren des Baumes, das alles bis in den letzten Winkel erleuchtete, all das wirkte wärmend auf Butts Seele. Butt war versucht, sich seinen Träumen hinzugeben, da kam schon das Frühstück herangeschwebt. Das Vollkorn-Pinusbrot war genau nach Butts Hunger abgestimmt, die Blaubeerblume, welche in ihrer Schraubenform darüber stand, reichte Butt bis über die Augen. Er kostete von dem Brot, das ein heiteres, resches Krachen von sich gab, als er hineinbiss und sofort ein nussig-süß-herbes Aroma verbreitete. Butt war begeistert, wenn das Vollkornbrot schon alle Erwartungen übertraf. Butts Hunger war nun vollends ausgebrochen. Gerade als er sich über seine Mahlzeit stürzen wollte, nahm er einen Geruch wahr, der sich harmonisch perfekt unter all die Gerüche in Butts Nase und Gaumen mischte, aber niemals zu dieser wunderbaren Mahlzeit gehören konnte. Es war noch viel feiner, zarter, völlig anders. Wildblumen, Vogelgesang, Bienenfarben und Sommersturm. Ein Geruch nach, Butt brauchte ein paar Sekunden, dann war es klar. Simora. Simora schwebte in ihrem feinfarbenen Kleid herein, das ein leichtes Laubrascheln vernehmen ließ. Sie glitt zu Butts Tisch, begrüßte ihn mit einem Handzeichen, fragte, ob sie sich setzen durfte und begann mit großen, kleinen, zarten und weiten Gesten von ihrem Morgen zu erzählen. Dabei machte sie keinen Laut, man konnte nur den Wind zwischen ihren schnellen Handbewegungen und das Rascheln ihres Kleides im Rhythmus hören, musste ihr dabei genau in die Augen sehen, um ihre intensiven Gesichtsausdrücke und alle Zeichen rundherum wahrzunehmen. Butt musste darauf achten, nicht in Simuras dunkelblauen Bergseeaugen zu versinken. Was, wenn es vorkam, bedeutete, dass er gar nichts von dem mitbekam, was Simora von sich gab. Von allen 245 im tiefen Baum gepflegten Sprachen hatte sie sich ausgerechnet in das Manolische verliebt. Wobei zu betonen ist, dass die Baumbewohner Sprachen grundsätzlich liebten: Zurkilisch, Timitisch, Kopesisch, Masurisch, Kempotstanisch und wie sie alle hießen. Jeder konnte die 245 Grundsprachen. Jede Sprache hatte so ihre Eigenarten, weshalb man bestimmte Dinge einfach am besten in der passenden Sprache ausdrücken konnte, wobei andere Sprachen dazu völlig ungeeignet sein konnten. So wurde für Mathematik am liebsten Piemaliesisch verwendet, eine Sprache, die nur in Zahlen auszudrücken war. Die Maler sprachen am liebsten in Pigmentonisch, eine Sprache, die man nur malen konnte. Wobei Farben, Emotionen und Formen Gegenstände zeigten. Dazu gehörte ein Gewirr von Spiralen, Pfeilen und Kreisen, die für den Rest der Inhalte sorgten. Manche Musiker unterhielten sich gerne in Zwitschtaurisch, einer Abfolge von Pfeiftönen, welche das Zitieren von Musikstücken sehr einfach machte. Jeder beherrschte diese Sprachen, aber manche verliebten sich in eine Sprache besonders und wählten diese als die Sprache, in der sie hauptsächlich kommunizierten, also ihre Lieblingssprache. Für Simora war das Manolisch, eine Gebärdensprache, welche völlig lautlos Bilder und Filme in die Luft zeichnete, dass einem der Atem stocken konnte. Es fiel Butt schwer, sich gleichzeitig auf Simoras Zeichen und sein Frühstück zu konzentrieren, weshalb er seinen Geist öffnete, um Simoras Gedanken verstehen zu können. Sie ließ ihn, nachdem er höflich gebeten hatte, an ihrem Gedankenfluss teilhaben, ohne aber aufzuhören, ihre Bilder in den Raum zu werfen. Fluss, wild, reißend, Wellen, Fische springen. Blaue Luft, Gischt, Bäume am Rand, rasend schnell, mit dem Fluss auf einem Gurusplatz surfen. Surfbewegungen, Wellen, auf, ab, springen, Salto. Den Fluss hinunter, Wasserfall, Sprung, dem Wasserfall entlang, in die Tiefe mit dem Wasser um die Wette, kopfüber eintauchen, tauchen, das Dunkel und Kalt der Gumpe, auftauchen, hochschießen, der Sonne entgegenspringen, hoch aufschweben, sich von der Sonne schwebend trocknen lassen. Glück. So beschrieb sie, wie in einem Film mit Händen, Oberkörper, Mimik und wechselnden Körperfarben, das Grün der Bäume, das helle Blau des Wassers, das Weiß der Gischt, das tiefe Blau der Gumpe in dem Becken, in welches das Wasser prallte, das helle Sonnenlicht und alle Farben in wechselnden ineinanderfließen bei der Gebärde Glück, ihren morgendlichen Ritt auf dem Tür, dem Fluss, der mitten durch den Wald schoss. Dabei hatten sich ihre tiefschwarzen, langen, gekrausten Haare im Rhythmus bewegt, die unterschiedlichsten Frisuren gezaubert und am Ende bei dem Handzeichen Glück mit weißen Haarspitzen ein großes regenbogenfarbenes Rad hinter ihrem Kopf geschlagen. Butt schob ihr liebevoll eine Honigtraube in den Mund, was den unglaublichen Redefluss momentan stoppte, aber durch die plötzliche Geschmacksexplosion in Simoras Mund ihre Bergseeaugen noch größer werden und eine dunkelblaue Farbe von der linken zur rechten Wange schießen ließ. Simoras Ohren begannen zu wackeln, ihre Begeisterung drohte ihr durch die Kopfdecke zu platzen. Nach einer überfreudigen Mimik, bei der Butt Angst bekam, dass nun wohl auch noch Rauch aus ihren Ohren pfeifen würde, beruhigte sie sich und sank mit seligem Lächeln in ihre nun am Tisch aufgestützten Hände. Simora hatte einen guten Morgen gehabt. Während sie also so saßen, Butt mit Absicht und etwas Mühe mehr in sein Frühstück als in Simoras Augen, Simora in ihr Erlebnis vertieft, schwebten schon Simoras Speisen heran. Fritz hatte zugeschaut, weshalb er genau wusste, was Simora nun brauchte. Brususflade für die Erdung. Also, damit sie sozusagen wieder festen Boden unter den Füßen bekam. Darauf eine Halbkugel blauer Sausebeeren mit Fauchnüssen, um die Erinnerung an den Ritt auf dem Tür zu festigen. Rundherum 6 rote Waufeigen für die Energie und darüber kreisend 4 Zuckerwattewölkchen zur Unterstützung der Fantasie. Zum Trinken gab es einen starken Blauwürzeltee, der beruhigte, aber gleichzeitig die Freude auf den Tag nicht hemmte. Simora bedankte sich herzlich und begann vorsichtig an den Köstlichkeiten zu knappern. »Was hast du denn heute so vor?« fragte Butt, nachdem er in eine Tigernuss gebissen hatte, die ihm durch ihre Schärfe und Wärme ein paar Sekunden ein schwarz-gelbes Tigermuster ins Gesicht zeichnete. »Ich würde gern Xorina besuchen, weil ich noch ein paar Fragen habe und mich dann wieder meinem momentanen Projekt zuwenden«, gebärdete Simora. »Also, das sah genau genommen so aus. Zeigefinger zeigt nach rechts vorne. Xorina, an dem Platz, den der Zeigefinger gerade bezeichnet hatte, Xorinas Namensgebärde. Simora deutete mit dem Daumen eine tiefe Falte an Xorinas rechter Wange an, die parallel zur Nase verlief. Besuchen. Eine Handfläche bewegte sich von Simoras Brust zu dem Ort, an dem sie gerade Xorinas Namensgebärde in den Raum gezeichnet hatte. Gerne. Dazu nicken und eine bestimmte Mundgestik, bei der die geschlossenen Lippen nach oben gezogen wurden. Weil. Eine eigene Gebärde an der Wange. Da? Frage. Die Gebärde wurde wieder von Simoras Brust in Richtung Xorina gemacht und wiederholt. Dazu hob sie ihre Augenbrauen hoch und schaute Butt mit leicht schräg gestelltem Kopf an. Fertig. Der Oberkörper ging zurück, Kopf nach vorne, Augenbrauen hoch, dann den Oberkörper, Mimik wieder in eine neutrale Stellung. Mein jetzt Projekt. Simora änderte ihre Farbe in Blau, nickte ein paar Mal. Weiter. Das Ganze ging aber viel schneller, als man den Satz aussprechen konnte. Vermutlich war das auch ein Grund für Simoras Liebe zu dieser Sprache. Sie war einfach schnell. Butt konnte sich vage an Simoras Projekt erinnern. Ah, was war das nochmal? Die Traumtänzerwelt, weißt du doch. Ach ja, das war es wieder. Simora arbeitete an ihrer Traumtänzerwelt. Sie hatte bereits genug Welten besucht, ausreichend Erfahrung gesammelt, ihre Prüfungen abgelegt, sodass sie nun ihre erste eigene Welt erschaffen durfte. Das war nämlich richtig kompliziert, weil man ja in so einer Welt alle Zusammenhänge bedenken musste. Ein falscher Bezug, schon flogen einem die Steine um die Ohren. Das Schwierigste aber war, dann noch dazu Lebewesen in diese Welt zu setzen, die überlebten, ja mehr noch glücklich und zufrieden leben konnten. Das war die hohe Kunst des Weltenbauens. Da durfte nichts übersehen werden, sonst brach so eine Welt schnell in sich zusammen oder war einfach derartig unzusammenhängend, dass die Wesen in dieser Welt völlig verrückt wurden. So weit war Simora noch nicht. Sie brauchte noch ein paar hundert Jahre Studium, um so etwas zu schaffen. Nach ihren ersten 200 Jahren, in denen sie viele Welten bereist und studiert hatte, war Simora erst am Anfang ihrer Kunst. Natürlich war es nicht so schwierig, kleine Luftblasenwelten zu bauen, die wie Tagträume entstanden, was jedem fast automatisch und leicht von der Hand ging. Aber eine ganze Welt durchgängig zu planen und aufzubauen, das war schon wirklich eine große Kunst, der sich nur wenige verschrieben. Dazu die Verantwortung für die darin lebenden Wesen zu übernehmen, überstieg Puts Vorstellungsvermögen. Er hielt sich da lieber an seine Musik, bewunderte aber Simoras Durchhaltevermögen. Bis jedoch tatsächlich Traumdelzer Simoras Welt bevölkern würden, so glaubte Put, dürfte noch viel Wasser den Tür hinunterbrausen. Xorina spielte da in einer völlig anderen Liga. Sie war Meisterin des Weltenbauens und hatte viele Welten entstehen, blühen und wieder einschlafen und verwelken lassen, ohne einem Wesen darin Gewalt anzutun. Ihre Welten waren derartig stabil, dass man sie gefahrlos besuchen konnte, ohne fürchten zu müssen, dass ein falscher Schritt Kettenreaktionen auslöste, die alles zusammenbrechen ließen. Für Schüler baute sie sogar Welten, die sich verändern ließen, ohne dass etwas zerstört werden konnte. Xorina verstand ihr Fach. Dazu war Xorina eine Chanuk, eine Meisterin des Weltenreisens. Dieser Titel wird auf Taurin nur wenigen verliehen, denn durch Weltenreisen ist für Taurin ja keine Kunst. Eine Welt aber zu bereisen und sie lieben zu lernen, das ist Meisterschaft. Zurzeit gab es nur 6 Tauriner mit diesem Titel, 2 davon lebten im tiefen Baum. Put liebte es, wie die meisten, Welten zu besuchen. Reale Welten ebenso wie erbaute Traumwelten. Er hatte viele von Xorinas Welten bereits durchwandert. Es machte ihm Freude, die vielen fremdartigen Ideen zu genießen. Reale Welten zu durchkämmen mochte er aber noch lieber. Diese Schöpfungen waren völlig genial. Selbst Xorinas Meisterwerke kamen ihm dagegen nur wie kleine Aquarien vor. Reale Welten waren so komplex, ja tiefgründig, dass sie beim Erforschen mehr Fragen aufwarfen, als man je beantworten konnte. So reiste Put wie alle anderen auch oft zwischen den Welten, ohne natürlich auch nur im geringsten zu ahnen, was es bedeutete, wenn man sich solch aufgeworfenen Fragen plötzlich selbst stellen musste. Wobei noch nie, meinte er, war er in einer schöneren Welt als seine eigenen gewesen. Taurin. Denn, ehrlich gesagt, Friss Frühstücksküche war einfach unübertrefflich.